Nichtsdestotrotz sind die Unternehmen schon so, dass die Sustainability-Teams in großen Konzernen sehr genau wissen, wo sie hinwollen und das auch ein Stück weit als Wettbewerbsvorteil wahrnehmen. Und die eine Sache, die da, glaube ich, sehr geholfen hat, ist sicherlich der Kapitalmarkt. Ist vielleicht überraschend, aber alle Bankbereiche sind eigentlich die, die am ehesten und auch gerade am genauesten auf ESG schauen und das auch Teil von der Risikobewertung machen. Und Risiko übersetzt sich dann für mich eben auch in Kapitalkosten. Und auch wenn natürlich Carbon Removal nur ein ganz kleiner Teil meiner ESG-Bewertung ist, spielt das natürlich eine Rolle, habe ich eine Strategie. Und was man, glaube ich, nicht möchte, ist gegenüber seinen Aktionären oder auch gegenüber Banken und Finanzierern sich hinzustellen und zu sagen, ich habe keinen Plan.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Mein Name ist Christoph Bursek und mein Gast Markus Drevelis handelt mit CO2-Zertifikaten. Menschengemachter Klimawandel hat dazu geführt, dass wir Klimagase einsparen möchten. Und Zertifikate sind so eine Art virtuelle Währung, mit der ich zum Beispiel auf Papier dafür sorgen kann, dass ich an einer Stelle zwar mit meinem Geschäftsmodell Klimagase freisetze, an einer anderen Stelle aber genügend Projekte unterstütze, die zum Beispiel dieselbe Menge jährlich auch wieder vermeiden oder binden. Das Thema ist spannend, heiß diskutiert, aber andererseits aktuell auch vielleicht einer der besten Wege, um zu investieren, damit weniger Klimagase in die Atmosphäre steigen. Ich freue mich, über Magnus' Unternehmen Caesar zu lernen und auch ganz direkt von Magnus zu erfahren, welches Lob er vom Markt bekommt und wie er mit der Kritik umgeht, die es sicherlich auch gibt. Magnus, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hi Christoph, freut mich, hier zu sein.
Bevor wir über Caesar sprechen, nochmal eine unrelated Frage, die wir gerade so allen Gästen einmal stellen und die jetzt echt nichts mit deinem Job zu tun hat. Fällt dir etwas ein, wo du in den letzten 2 Jahren deine Arbeit durch AI umgestellt hast? Also was ist zum Beispiel so ein Tool, was du jeden Tag nutzt oder sagst du, hat irgendwie noch gar keinen Impact gehabt? Das ist so eine Art Wasserstandsmeldung, wo wir einfach mal gucken, wo hat AI das Arbeitsleben unserer Gäste bisher beeinflusst? Fällt dir da was ein?
Mir fallen da 2 Sachen ein. Das eine ist, dass wir natürlich viel mit unstrukturierten Daten arbeiten. Und das ist vor allem eigentlich auf der Risikoseite der Fall. Das heißt, wo wir bewerten, welche Risiken gibt es eigentlich in unterschiedlichen Technologien, die CO2 binden können. Und das ist noch ein sehr unaufgeräumter Markt. Wir waren da sehr vorsichtig, AI für unsere Firma zu deployen, aber wir haben trotzdem erste Versuche gemacht und die nutzen wir jetzt auch relativ gut, einfach in der Strukturierung der Daten. Das heißt, es geht nicht um die Interpretation, ich glaube, da sind wir noch nicht, aber da ersparen wir uns relativ viel Arbeit. Das andere ist, wir sind natürlich ein klassisch digitales Geschäftsmodell, das heißt, wir entwickeln Software.
Ja.
Und da hat sich wirklich einiges getan. Also wir können mit dem Team, was wir aktuell haben, schon deutlich mehr machen, deutlich besser programmieren, deutlich höhere Qualität erzielen und es ist wirklich faszinierend zu verfolgen und auch wirklich was, was auch meine Arbeit natürlich dann jeden Tag beeinflusst, weil wir weniger Schleifen drehen.
Welches Tool nutzt du selbst jeden Tag? Gibt es da sowas?
Also ich nutze klassisch ChatGPT, am ganz einfachsten. Ich nutze das teilweise, um eine Zusammenfassung von längeren Artikeln zu bekommen. Ich nutze das, um teilweise auch kurz Formulierungen zu sparen. Das ist schon was, was super gut ist. Und ja, sich auch langsam, aber sicher in meinen Arbeitsalltag eingebürgert hat.
Sehr gut. Vielen Dank. So, jetzt geht's um das fachliche Thema. Stell dir vor, ich bin totally on board mit allen Klimawandelstudien und begrüße alles, was zur Kontrolle des Klimawandels gemacht wird. In 1 oder 2 Sätzen, was ist Caesar für mich?
Caesar ist die Plattform für dich als Unternehmen, also wir arbeiten nur mit Geschäftskunden, um das Investment in negative Emissionen optimiert nach Impact zu steuern. Das heißt, ich habe in fast jedem Bereich der Industrie, es gibt eigentlich keinen Bereich, der es natürlich auf Null schafft. So, wir müssen alle nach Null. Europa ist für 2050 auf Null getrimmt. Wir haben weltweit Commitment, auf Null zu kommen. Oder naja, sagen wir mal, die ersten Commitments auf Null zu kommen. Und ich brauche 3 Sachen dafür. Ich muss einmal verstehen, wie viel ich ausstoße. Ich muss reduzieren. Das machen die meisten zum Glück auch schon. Und es gibt immer so einen Sockel und einen Rest, den muss ich irgendwie anders rauskriegen. Das ist noch recht früh, ist auch recht komplex. Und Caesar bietet dir ähnlich wie im Finanzmarkt die Möglichkeit, deine Investitionen optimiert nach Risiken und optimiert hin zu dem besten Klima-Impact zu steuern und damit auch auf Null zu kommen.
Genau. Und jetzt stell dir vor, sozusagen neue Rolle, jetzt ist ein anderer Moderator hier und der ist total skeptisch und liest alle kritischen Nachrichten zum Klimawandel dreimal und konsumiert regelmäßig Content von Leuten, die sagen, Menschen haben kaum Einfluss auf das Klima. Warum ist für mich trotzdem Caesar eine hervorragende Idee?
Na, es ist gar nicht so weit weg und ich begrüße die Diskussion eigentlich auch immer in die Richtung. Wir haben viel Antrieb aus dem Kapitalmarkt tatsächlich. Langfristige Investoren, das sind Rentenfonds, das sind die großen Pension Funds in den USA, aber auch zunehmend in Europa schauen natürlich darauf, welche Geschäftsmodelle funktionieren nicht nur in 5 Jahren, sondern funktionieren auch in 20, in 30 Jahren. Eine bereits eigentlich, ob man jetzt dran glaubt oder nicht, aber ein wichtiger Aspekt der Bewertung dabei ist, wie kann ich in einer Net-Zero-Welt, die erstmal einfach nur aligned ist mit den Zielen, die die Staaten und auch die Weltgemeinschaft bereits committed haben, funktionieren. So, da ist Net-Zero, ob ich dran glaube oder nicht, ein Teil der Gleichung. Mit Caesar habe ich die Möglichkeit, mit dem bestmöglichen Preispfad, also mit dem sozusagen besten Investment zu Impact-Ratio zu Netto-Null zu kommen. Und das hat ganz praktische finanzielle Auswirkungen. Es ist bereits jetzt der Zinssatz, den ich optimieren kann. Es ist besserer Zugang zu Kapital, aber es ist auch langfristig eben die Möglichkeit, gegen einen Wettbewerb zu bestehen in einer Welt, in der Net Zero eine Voraussetzung wird.
Ihr bringt ja wahrscheinlich keine eigenen Projekte an den Markt, sondern ihr habt eine Plattform, die Anbieter und Nachfrage zusammenbringt. Warum ist das eine gute Idee? Wie sah das vor Caesar aus?
Genau, der Markt ist gar nicht so neu. Viele Leute, glaube ich, kriegen das erst heute so ein bisschen eigentlich auf den Tisch. Tatsächlich gibt es das schon seit wahrscheinlich 20 und paar mehr Jahre. Aber der kommt eigentlich von der UN. Ursprünglich hatte die UN, also die Staatengemeinschaft, mal gesagt, wir brauchen einen Mechanismus, wie westliche Länder den globalen Süden unterstützen können, um Climate Mitigation bereits während der Wachstumsphase des globalen Südens einzubringen. Das hat ehrlicherweise nicht ganz so gut funktioniert. Da gibt es berechtigt viele Kritik. Wir handeln zum Beispiel gar nicht mit den Zertifikaten, die noch aus diesem UN-Mechanismus kommen. Und ich habe aber dadurch natürlich eine große Anzahl an Projekten weltweit. Es gibt immer wieder neue Technologien und es gibt ziemlich viel Innovation, die stetig stattfindet. Wir arbeiten ganz eng mit vielen Projektentwicklern. Wir covern ungefähr 9000 Projekte weltweit. Das sind über 1 Milliarde Tonnen von CO2-Einsparungen. Wir arbeiten enger mit einem ausgewählteren Kreis von ungefähr, ich sag mal so 17 bis 25 Millionen Tonnen CO2-Entnahme, also wirklich der permanenten Entnahme zu unterschiedlichen Graden.
Was ist mit Entnahme gemeint? Also da sind wahrscheinlich jetzt keine Geräte gemeint, die man hinstellt, Strom an und dann holen die CO2 aus der Luft, ne?
Auch. Also okay. Das kann sein, das kann naturbasierte Möglichkeiten sein. Das heißt, ich arbeite mit Ökosystemen und messe und beschleunige die Speicherung in Ökosystemen. Es gibt hybride Systeme, wo ich, sowas wie Biochar, also Pflanzenkohle nennt sich das auf Deutsch, klingt ziemlich praktisch, ist es auch. Man pyrolysiert sozusagen Abfälle aus der Landwirtschaft, bringt die in den Boden ein, dort bleiben die auch relativ lange gespeichert. Da hat sich gerade in den letzten Jahren auch herausgestellt, das ist wirklich relativ lange. Aber auch ganz technische Möglichkeiten, wie ich speichere die tatsächlich katalytisch aus der Atmosphäre, was man dann Direct Air Capture nimmt. So, jetzt habe ich einen riesigen Strauß an Möglichkeiten. Ich habe wahrscheinlich ein begrenztes Budget und wir müssen eigentlich alle Möglichkeiten nutzen und auch diesen Wettbewerb, welche Möglichkeit wirkt am besten, schafft es auch am günstigsten zu sein, natürlich fördern. Und dafür gibt es Caesar. Das heißt, wir können gar nicht auf 1 oder 2 Technologien setzen, weil wir es noch nicht wissen, was langfristig erfolgreich ist. Und wir bieten dem Unternehmen die Möglichkeit an, sehr flexibel und sehr datengetrieben das Bestmögliche, was wir aktuell wissen, jeweils zu nutzen und auch zu unterstützen.
Von den Unternehmen, die bei euch auf die Plattform kommen können, um Zertifikate zu kaufen, ist da die Marktdurchdringung zum Beispiel in Deutschland schon relativ hoch? Also hat jedes Unternehmen, für das das relevant ist, das schon längst auf der Uhr und es geht jetzt nur darum, dass ihr die irgendwie vielleicht von anderen Plattformen oder so zu euch holen müsst? Oder ist das immer noch ein Markt, wo du sagst, Christoph, eigentlich hat erst 20% der Unternehmen, die in Deutschland durch Zertifikate Klimagase vermeiden oder ihre Klimabilanz neutralisieren können, das schon erkannt?
Genau, also ich glaube, der deutsche Markt ist relativ fitter, als man, glaube ich, denkt. Wenn man auf so, ich sage mal, den groben DAX-Kreis schaut, würde ich schon sagen, dass es über 50% der Unternehmen sind, die da sehr ernsthaft bereits investieren, auch sehr ernsthaft ihr Portfolio managen. Und das hat tatsächlich bereits einen Portfolio-Management-Charakter. Das heißt, es geht nicht mehr nur darum, ich kaufe jedes Jahr meine Zertifikate und stecke die in die Schublade, sondern ich fange an, langfristig zu planen. Ich fange an, mir ein Portfolio zusammenzustellen. Muss natürlich auch weiterhin Nachkauf überwachen. Funktioniert das eigentlich? Ist das weiter der Fall? Da hat sich in den letzten Jahren extrem viel getan. Ich glaube, wir haben vor 2 Jahren noch viele, was wir, ich sag mal so, First-Time-Customer nennen, also auch große Konzerne, die dann zum ersten Mal wirklich das mit signifikantem Budget gemacht haben. Ich glaube, heute schauen wir da schon auf eine Landschaft in, gerade in Deutschland, wo die Kompetenz intern, aber auch, sage ich mal, das Budget dahinter deutlich größer geworden ist. Was nicht selbstverständlich ist, wenn wir, glaube ich, auf die Gesamtlage schauen und aufs makroökonomische Umfeld aktuell. Da sehen wir schon eine recht große Resilienz. Tatsächlich ist in den USA wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Da sind die Unternehmen, ich sag mal, im Durchschnitt ein bisschen früher. Das heißt, da sind viele, die gerade zum ersten Mal eigentlich anfangen, die ersten großen Strategien zu bauen, sich zu überlegen, hey, wie mache ich das eigentlich richtig? Und natürlich auch da gucken, wie kann ich jetzt in den Markt gehen und langfristig sicher sein. Ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, um den Druck vielleicht auch ein bisschen nachzuvollziehen, warum man das sehr datengetrieben machen muss, ist, wenn ich bereits ein Net-Zero-Commitment habe, und das sind von den großen Konzernen bereits relativ viele, also wir schauen auch über 30-40% weltweit der größten Konzerne, die bereits ein Ziel haben, was sie dem Kapitalmarkt versprochen haben, was sie ihren Aktionären versprochen haben, teilweise auch in der Regierung oder in den Ländern, in denen sie sind, versprochen haben, dann geht das eben auch nicht weg, sondern ab dem Zieljahr muss ich jedes Jahr die Restemission eben sicher entfernen. Das heißt, ich habe, ich sag mal, eine unendliche Aufgabe vor mir und die muss ich jetzt eben richtig definieren oder noch richtig ausführen.
Was sind so typische Prozesse, bei denen noch viel Klimagase entstehen, die man halt leider nicht so eben von heute auf morgen abschaffen kann? Also bei euren Kunden, was fällt dir ein? Was sind so die Treiber, warum die zwar sagen, wir möchten Net Zero werden, aber eigentlich müssen wir es erstmal durch Zertifikate lösen?
Genau, also die kurze Antwort ist, alle müssen es zum Stück mit CO2-Entnahme lösen, also mit der CO2-Entfernung aus der Atmosphäre. Es gibt keine Industrie, die aktuell komplett auf Null kommt. Also das ist erstmal Punkt 1, also ist die kurze Antwort. Die lange Antwort ist, wir haben natürlich Prozessindustrien, das ist die chemische Industrie, Zement, Bauindustrie, wo einfach viele physische Prozesse stattfinden, die noch nicht dekarbonisierbar sind. Da gibt es auch oft noch keine valide Technologie. Also das ist jetzt nicht nur eine Kostenfrage, das ist tatsächlich auch irgendwo eine physikalische Frage. Kann man das überhaupt ohne CO2-Ausstoß machen? Und die haben natürlich auch ihre Ziele ein bisschen weiter in der Zukunft, muss man auch sagen. Ich habe da gerade mit EY zusammen ein White Paper veröffentlicht, wo wir das einmal durchgegangen sind und auch geschaut haben, was sind eigentlich die Möglichkeiten für die chemische Industrie, für Oil and Gas, für die großen, großen Emittenten, langfristig erfolgreich zu sein in Sachen Klima, aber eben auch das auf eine wirtschaftliche Weise zu tun. Und da spielt CO2-Entnahme, und die läuft eben aktuell über Zertifikate, immer eine riesige Rolle, eigentlich in jedem Fall.
Was ist so ein typischer Warenkorbwert? Habt ihr sowas, einen durchschnittlichen Warenkorbwert, der über eure Plattform zustande kommt? Ist das eher was, wenn ich wirklich irgendwie eine eigene Mitarbeiterin habe, die dafür verantwortlich ist für Sustainability? Oder sagst du, nee, da kann auch der Startup-Gründer mit 4 Laptops mal raufgucken und sagen, so einen Rechner bedienen und dann jährlich 700 Euro für CO2-Zertifikate ausgeben?
Das ginge auch. In der Praxis sind das tatsächlich eher die größeren Enterprise-Kunden, die ein eigenes Team haben, die auch eine eigene Strategie haben. Wir schauen durchschnittlich auf ungefähr 250.000 bis 300.000 Dollar pro Transaktion. Das ist mit 2 bis 3 Transaktionen pro Jahr. Das heißt, wir haben schon, ich sag mal, knapp 1 Million Investitionsvolumen bei den großen Kunden, die pro Jahr über die Plattform läuft. Und das macht auch Sinn. Tatsächlich ist es so, dass der Markt einfacher funktioniert, wenn ich große Mengen kaufe. Das ist besser für die Projektentwickler. Die brauchen auch häufig die Anschubsfinanzierung, die brauchen größere Mengen. Und als großer Konzern bin ich auch deutlich mehr in der Pflicht, weil ich Investor Relations betreibe, weil ich vielleicht auch ein großes Ziel schon committed habe. Wir haben eine Möglichkeit und auch ein Paket für kleinere Kunden. Das ist aber ehrlicherweise nicht der Fokus für uns in unserer täglichen Arbeit.
Ihr habt, glaube ich, Anfang des Jahres gut 10 Millionen Euro Investment bekommen. Das ist ja schon erwähnenswert. Was muss man Investoren, Investoren zeigen, damit die sagen, jo, das ist gute Möglichkeit, mein Risikokapital unterzubringen?
Ich würde sagen, es gibt drei Sachen, die wichtig sind. Die sind auch vielleicht gar nicht so individuell, also die sind gar nicht so spezifisch für CO2. Das eine ist, man muss zeigen, das war für uns auch die Series A, habe ich ein Produkt, das wirklich im Markt ankommt, was auch nachgefragt wird. Wir hatten ein Stück weit das Glück, ich hoffe auch, dass wir gute Arbeit dafür gemacht haben, dass wir sehr große Kunden sehr früh auch gewonnen haben. Das heißt, wir handeln die Portfolios von auch vielen großen Konzernen, die tatsächlich die Möglichkeit gehabt hätten mit jedem anderen.
Welche Kunden sind bei euch? Gibt es da Namen, die ihr nennen könnt?
Also wir können, ich meine, ein gutes Beispiel in Deutschland ist zum Beispiel Siemens, wo wir das Portfolio sehr früh auch mitgestaltet haben und was über unsere Plattform läuft. Wir haben die größte Sustainability-Beratung EIM in USA und in Europa, wo wir weltweit deren Carbon Desk über unsere Plattform betreuen, gewonnen. Und ich glaube, das ist natürlich einmal wichtig zu zeigen, dass das löst ein Problem und da sind auch Leute bereit, dafür Geld auszugeben und mit uns zu arbeiten, die wirklich jede andere Möglichkeit hätten. Das zweite ist, man muss in diesem Markt, der, wie du zum Eingang ja auch richtig gesagt hast, nicht ganz einfach ist. Es gibt viel berechtigte Kritik, die wir auch teilen. Das heißt, wir mussten sehr früh schaffen, eine gute Risikobewertung für Projekte zu entwickeln. Da haben wir ganz viel mit Daten gearbeitet. Wir haben über 13,5 Millionen Datenpunkte bereits, die wir nutzen können, um Risiken abzuschätzen. Wir haben eine eigene Methodologie, arbeiten aber auch mit Partnern, um sozusagen nochmal eine unabhängige Perspektive auf Projekte zu werfen. Und mussten viel dafür tun, um eine skalierbare Lösung zu finden. Wie können wir das eigentlich für einen globalen, sich stetig wandelnden Markt anwenden? Das hat bei uns bisher sehr gut funktioniert. Und ich denke auch unsere Kunden arbeiten alle sehr zufrieden damit. Vielleicht auch, weil wir nie gesagt haben, wir können die hundertprozentige Sicherheit geben. Es ist ein bisschen wie im Finanzmarkt. Keine Bank kann dir versprechen, dass du, ich sag mal, die Dividende bekommst von der Aktie in 3 Jahren. Das ist ähnlich im CO2-Markt. Man hat Risikobewertungen, man muss die Risiken abwerten und balancieren. Das können wir machen. Und ich glaube, das Dritte ist, wir sind natürlich auch ein zweiseitiges Modell. Das heißt, wir haben auch eine Supply-Seite. Und es war auch wichtig zu verstehen, wie können wir der bestmögliche Ort sein, damit Projektentwickler weltweit, auch die Projektentwickler mit den nachgefragtesten Technologien, mit der besten Qualität zu uns kommen. Und das konnten wir auch sehr, sehr gut demonstrieren, indem wir in den ersten Jahren wirklich einen signifikanten Anteil des Marktes auch schon gewinnen konnten. Also eigentlich ist fast jeder große Entwickler, fast jeder wichtige Carbon-Removal-Entwickler auch bereits auf CESA. Und wir haben eine extrem gute Community bereits gebildet, auch von Projektentwicklern weltweit, die mit uns zusammenarbeiten dürfen. Ja.
Du hattest vorhin erwähnt, ihr habt 9.000 Projekte ungefähr auf der Supply-Side. Was sind so die größten Kategorien, die ich mir vorstellen kann?
Genau, wir haben also Sichtbarkeit auf 9.000 Projekte. Das ist eigentlich der gesamte Markt, der für, ich sag mal, Unternehmen relevant ist. Mhm. Wir haben nicht alle davon tradable, das heißt, wir uns nicht alle dürfen anbieten. Das hat auch Qualitätsgründe. Das heißt, wir machen auch eine DD für Projekte und nicht alle dürfen dann de facto anbieten. Wir bieten das aber als Kontext zur Entscheidungsfindung an. Deswegen muss man unterscheiden, was ist sozusagen die Sicht im Gesamtmarkt. Wenn du auf den Gesamtmarkt schaust, hast du vor allem nach wie vor Avoidance. Also das heißt sozusagen Projekte, die zusätzlichen CO2-Ausstoß vermeiden, nicht aber entfernen. So, das macht weltweit immer noch ein Gros aus. Das sind über 90%.
Was ist dann ein Beispiel dafür?
Projekte? Zum Beispiel, industrielle Effizienz, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Prozess habe, wo ich CO2 reduziert abfahren lasse, dann habe ich ein Differential, was ich vielleicht anders nicht finanzieren könnte, dann versuchen das manche Unternehmen über den CO2-Markt zu machen. Das sind jetzt Projekte, die wir nicht fördern würden oder nicht sozusagen in den Vordergrund stellen. Und du hast 10%, die sind wirklich Removal, das heißt, da habe ich Biochar, wie vorhin erwähnt, also Pflanzenkohle. Das heißt, ich nehme in irgendeiner Weise CO2 aus der Atmosphäre und speichere das permanent. Da gibt es unterschiedliche Grade an Permanenz, muss man auch sagen. Es gibt kurzfristig, es gibt langfristig. Das kann sowohl sein, ich restauriere ein Ökosystem und kann messen, wie viel CO2 dort gespeichert wird zusätzlich. Oder ich habe eben technische Prozesse wie Direct Air Capture, wo ich CO2 aus der Atmosphäre ziehe. Auf dieser Handelbar haben wir ein sozusagen inverses Muster. Das heißt, bei uns sind über 60% des Volumens, was direkt handelbar ist, sind Removal. Das heißt, wir haben starken Fokus darauf, tatsächlich die langfristige Lösung schon anzubieten. Wir haben auch ausgewählte Avoidance-Projekte. Das hat 2 Gründe. Einmal, die sind teilweise nach wie vor notwendig, um zu skalieren, weil einfach die Mengen an Removal noch gar nicht da sind. Der zweite Grund ist auch, dass viele Unternehmen berechtigterweise sagen, wir können nicht nur die technischen Lösungen fördern, wir müssen auch teilweise Ökosysteme schützen.
Darf ich kurz dazwischen fragen, wenn ich ein Unternehmen bin, das Filter für Schornsteine baut und die filtern 50% des üblichen CO2-Ausstoßes raus, wäre ich denn eins dieser Avoidance-Systeme? Könnte ich dann sagen, bevor ich da war, gab es 5.000 Tonnen im Jahr, nach meiner Arbeit sind es nur 2.500 Tonnen, also habe ich 2.500 Tonnen avoided?
Das wäre der Wunsch vieler Filterunternehmen, glaube ich. Ja. So einfach ist es tatsächlich, zum Glück nicht.
Immerhin.
Ich wollte sagen. Genau. Okay. Nein. Also jedes Projekt, gerade im Avoidance-Bereich, muss zertifiziert werden. Das heißt, es gibt festgelegte Methodologien weltweit, die festlegen, ist das eigentlich zusätzlich. Das heißt, was ihr macht, hat das einen zusätzlichen Wert zu dem, was ich ohnehin machen würde. Das heißt, wenn ich erfolgreich Filter verkaufe für Schornsteine, werde ich dafür nicht
CO2-Gebühren
einnehmen können. Das heißt, ich muss nachweisen können, dass das zusätzlich passiert.
Danke.
Sonst würde man gar nicht erst zertifiziert werden. Genau.
So, jetzt hatte ich dich gestoppt. Du hattest erzählt von den Avoidance-Systemen, hattest gesagt, dass die für die Skalierung noch ein bisschen notwendig sind und dann hattest du über
Genau, also es gibt zwei Gründe für Avoidance. Das eine ist die Skalierung, ich brauche das richtige Volumen. Der zweite Grund ist, ich muss auch Ökosysteme schützen, bevor sie zerstört werden. Und das typische Beispiel ist, ich kann natürlich in Aufforstung investieren oder in Restauration, macht es aber immer Sinn oder macht es nicht teilweise Sinn, erstmal dafür zu sorgen, dass was gar nicht erst abgeholzt wird, in Anführungszeichen, um es ganz einfach zu sagen. Und dadurch kann es auch sinnvoll sein, dass man Avoidance Credits mit aufnimmt als Teil von einem, einem gut balancierten Portfolio.
Du hattest vorhin erwähnt, ihr macht auch eine DD, eine Due Diligence und guckt euch die Projekte an. Woran erkennt ihr relativ schnell ein Schrottprojekt? Oder gibt es Schrottprojekte in diesem Markt überhaupt? Und wann sortiert ihr Projekte aus? Hast du da Beispiele, was es bei euch nicht in die Plattform geschafft hat?
Ja, zum Beispiel dein Beispiel mit den Schornsteinfiltern. Ich glaube, das wirst du bei uns sicherlich nicht auf die Plattform schaffen.
Ja, schade.
Tatsächlich ist der Großteil des Marktes so, dass wir sagen, aktuell so riskant, um zu investieren. Das heißt, wir agieren eigentlich in einem sehr, sehr kleinen Prozentsatz des Marktes. Wir gucken uns pro Projekt über 530 Datenpunkte an. Die kommen teilweise vom Projekt, die kommen teilweise aus der Zertifizierung, die kommen aber auch teilweise von wissenschaftlichen Partnern. Das heißt, wir haben eigentlich immer drei Perspektiven, die Zertifizierer, das Projekt selbst, aber eben auch die wissenschaftliche Datenbasis, die wir über diese Prozesse haben. Ein Beispiel für Projekte, die wir gar nicht haben, ich hatte es am Anfang erwähnt, es gibt viele alte Methodologien, die noch aus der UN-Zeit, also dem CDM, dem Clean Development Mechanism kommen. Die haben wir kategorisch ausgeschlossen, weil es gar nicht möglich für uns ist, da eine gute Risikoeinschätzung zu finden. Und das sind eben ganz häufig zum Beispiel die Implementierung von besseren Kohlekraftwerken oder von sozusagen besseren industriellen Prozessen, die trotzdem noch relativ CO2-intensiv sind, wo wir sagen, können wir nicht einschätzen, wie gut das ist oder nicht, und das würden wir auch nicht empfehlen. Wir haben aber eben auch andere Themen, wie sicher ist das Land, wenn ich auf landbasierte Projektmethodologien schaue. Was ist die Sicherheit, dass dieses Projekt 30 Jahre existieren kann? Häufig sind solche Projekte eben auch im globalen Süden. Das heißt, ich habe ein Thema, was wir Host Country Risk nennen. Das heißt, das Risiko, dass im Host Country sich die politische Situation schnell ändert, sich Landrechte schnell ändern. Und damit habe ich natürlich eine Gefahr, dass der Impact, den ich im Projekt erzielt hatte, zu irgendeinem Zeitpunkt auch wieder reversed wird, also umgekehrt wird. Und das sind dann auch Themen, die wir ausschließen müssen, wenn das Risiko dort zu hoch ist.
Was ist so ein typischer Index, den ihr da anguckt, um abzuschätzen, ob eine Entscheidung eines Landes über Jahrzehnte zuverlässig ist?
Das ist eine Kombination aus unterschiedlichen Datenpunkten. Das heißt, du kannst natürlich im ersten Schritt anschauen, was sind Corruption Indices, was ist die geopolitische Entwicklung. Da gibt es auch Indikatoren, die wir nutzen, wie alle anderen auch. Also das ist eigentlich ähnlich wie bei Banken. Da gibt es World Bank Indices etc. Man muss dann trotzdem noch auch einmal tiefer gucken. Wir können zum Beispiel sehen, wie hat sich das in der Vergangenheit entwickelt. Also wenn man über Abholzung spricht, nutzen wir natürlich auch Geodaten beziehungsweise auch Satellitendaten, um abzuchecken, war das eigentlich der Fall? Hat sich die Abholzung der letzten Jahre so entwickelt? Und man schaut natürlich dann zusätzlich auch darauf, was ist das Setup des Projektentwicklers selbst? Also haben die Kompetenzen, sind die finanziert, um 30 Jahre dieses Projekt durchzuführen? Genau, also es ist am Ende gar nicht so einfach. Viel unserer Arbeit läuft auch genau dann da rein, ein großes Modell zu entwickeln, was wir eben entwickelt haben, um da relativ Echtzeitdaten zu haben, die das ermöglichen.
Was wäre deine Einschätzung von den weltweit gehandelten Zertifikaten? Wie viel Prozent davon sind gut oder sehr gut?
Also ich glaube, wir schauen wahrscheinlich auf unter 10%, die gut oder sehr gut sind. Man sieht das auch im Markt, wenn man sich die globalen Handelsvolumina anschaut. Es gab natürlich die letzten Jahre für die Leute, die mehr im Markt sind, die haben das auch sicherlich mitbekommen, auch große Presseartikel, die in unseren Augen auch gut waren. Wir haben immer von Risiko gesprochen. Wir haben gerade auch die Projekttypen, die jetzt im Guardian vor 2 Jahren auch mal groß angeprangert waren, immer als hohes Risiko deklariert. Das ist auch eben was wir immer gesehen haben.
Ich habe das vielleicht nicht gelesen. Welche waren das?
Ja, hauptsächlich Avoided Deforestation, das heißt also die Projekte, die Abholzung verhindern. Und da ist es eben extrem schwierig zu finden. Also man muss ja immer ein doppeltes Negativ eigentlich beweisen, nämlich so wäre die Abholzung passiert, hätten wir das Projekt nicht gemacht. Das heißt, es ist erstmal eigentlich unmöglich, das vollkommen zu beweisen. Ich muss dadurch eben mit Vergleichsdaten arbeiten. Also wir sind in ähnlichen Gebieten, hat da Abholzung stattgefunden zu dem Zeitpunkt. Und da gibt es viele technische Themen, die man besser oder nicht so gut machen kann. Und da muss man eben genau hinschauen. Und das machen wir dann eben auch für unsere Kunden. Die machen allerdings auch immer noch einen großen Teil, wahrscheinlich 20-30% des Gesamtmarktes aus. Das andere Thema ist Renewable Energy. Früher sehr, sehr wichtig. Ja. Also ich finanziere sozusagen den Ausbau von erneuerbaren Energien im globalen Süden. Heute schwierig, weil in China sich das auch so lohnt. Also muss ich sozusagen noch CO2-Zertifikate dafür finanzieren oder nicht. Das heißt, da habe ich wieder diese Additionalitätsfrage, ist das eigentlich zusätzlich, was ich hier gerade mache? Das sind auch 40-50% des Marktes. Das heißt, da bleibt dann schon gar nicht mehr so viel übrig, was eigentlich wirklich sichtbar ist. Und wenn man es wirklich sicher machen möchte, sagen wir, man muss eigentlich heute schon komplett auf Removal gehen, das heißt auf die wirkliche CO2-Entnahme. Und da bin ich dann schon nur noch in unter 10% des Gesamtmarktes.
Ich habe in der Vorbereitung natürlich auch viel Lob erstmal gelesen und natürlich auch auf eurer Webseite mir angeguckt und so weiter, warum das alles sehr viel Sinn macht. Wenn du einen Kritikpunkt akzeptieren müsstest, der immer wieder aufgebracht wird, wo du auch sagst, wollen wir auch gern dran ändern, aber was wäre so ein Kritikpunkt, wo du sagst, findest du grundsätzlich angebracht, kannst du verstehen und wünschst dir auch, dass es in 5 Jahren besser läuft?
Ich glaube, es ist noch super komplex und wir tun ganz, ganz viel dafür, um das einfach zu machen. Wir arbeiten auch stark daran, das Thema, also Contracting, legales einzukaufen, das zu vereinfachen. Und ich muss gestehen, es ist es noch nicht immer. Einfach weil der Markt komplex ist, weil ich mit Parteien in zig verschiedenen Ländern handle, gerade auch im globalen Süden. Und da sind wir immer noch auch stark dabei zu gucken, wo können wir es einfacher machen, sowohl das Verständnis, was ich kaufen sollte und in was ich investieren sollte, als auch die tatsächliche Investition zu tätigen. Und das ist nach wie vor nicht einfach. Vielleicht auch deshalb der Grund, warum wir dann hauptsächlich mit ganz großen Unternehmen zusammenarbeiten, die das natürlich ein bisschen besser können als kleine.
Wenn du eine Aufgabe abgeben könntest und sagst, oh, da wäre ich so froh, weil das ist genau das, was irgendwie am kompliziertesten ist. Also entweder Supply-Side, also mehr gute Projekte auf die Plattform bringen oder auf der anderen Seite viel mehr Nachfrage auf die Plattform zu bringen. Was wäre das, wo du sagst, das wäre für dich, das wird dein Leben angenehmer machen, wenn das gelöst wäre oder du das abgeben könntest?
Also da muss ich sagen, da bin ich, glaube ich, schon in einer sehr guten Situation. Ich liebe die Arbeit mit unseren Kunden, also gerade mit der Käuferseite. Ich finde es immer wieder hervorragend zu sehen, wie viel wirklicher Wille auch da ist, auf der Unternehmensseite das richtig zu machen und wie man auch mit sehr, sehr großen Partnern neue Sachen machen kann. Ich finde das einfach immer wieder spannend. Und die Supply-Seite ist tatsächlich so, dass wir sehr viel auch da inbound haben. Das heißt, wir müssen nur bedingt eigentlich nach außen gehen. Wir haben ehrlicherweise auch immer eine Liste von Projekten, die noch an Bord möchte, die noch durch den DD-Prozess will. Von daher finde ich eigentlich gerade schon die Situation ganz gut. Ja.
Das ist ja hervorragend. Hast du gemerkt oder könntest du verursachen, welche Faktoren oder Entscheidungen auf die Nachfrage nach diesem Zertifikatehandel in Deutschland am meisten Impact gehabt haben? Waren das politische Entscheidungen, waren das EU-Entscheidungen, waren das UN-Resolutionen? Was waren so große Zeitpunkte, in denen ihr merktet, so jetzt kommen sie doch ran und wollen doch mehr damit zu tun haben?
Ja, ich glaube, die Policy gerade oder die UN-Seite und auch also eher dann die EU-Seite ist ja für Deutschland relevant, die bietet, glaube ich, bisher vor allem ein ganz gutes abstraktes Ziel, nämlich irgendwie in 2050 müssen wir es halt gelöst haben. Ich habe schon das Gefühl, und das wird häufig unterschätzt, gerade auch zum Beispiel von Investorenseite, wo es natürlich ein sehr weiches Argument erstmal ist, ne, zu sagen, irgendwie ich habe irgendwann in 20 Jahren halt ein Ziel und da will ich dann irgendwann hin. Nichtsdestotrotz sind die Unternehmen schon so, dass Sustainability-Teams in großen Konzernen sehr genau wissen, wo sie hinwollen, auch bereit sind, früher zu gehen und das auch ein Stück weit als Wettbewerbsvorteil wahrnehmen. Und die eine Sache, die da, glaube ich, sehr geholfen hat, ist sicherlich der Kapitalmarkt. Ist vielleicht überraschend, aber Investor Relations, Debt, alle Bankbereiche sind eigentlich die, die am ehesten und auch gerade am genauesten auf ESG schauen und das auch Teil von der Risikobewertung machen. Und Risiko übersetzt sich dann für mich eben auch in Kapitalkosten. Und auch wenn das gar nicht so laut nach außen gelebt ist und auch wenn natürlich Carbon Removal nur ein ganz kleiner Teil meiner ESG-Bewertung ist, spielt das natürlich eine Rolle, habe ich eine Strategie. Und was man, glaube ich, nicht möchte, ist gegenüber seinen Aktionären oder auch gegenüber Banken und Finanzierern sich hinzustellen, zu sagen, ich habe keinen Plan, ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme irgendwann. Und das spielt nach wie vor eine große Rolle.
Ich bekomme jetzt jedes Jahr ein paar hundert Euro dafür, dass ich E-Auto fahre, Stichwort THG-Quote. Nehme ich natürlich gern mit, aber fand ich schon eher überraschend, dass ich das auf einmal kriegen sollte. Findest du solche Dinge eher sinnvoll oder ist das eigentlich nur People-Pleasing und versteckte Subvention?
Na, ich glaube, als Konsument erstmal Glückwunsch, dass du E-Auto fährst, finde ich schon mal sehr gut. Ich glaube, da spielt das natürlich eine Rolle und ich glaube, alles, was wir tun können, gerade auch in Deutschland, um diese als Bürger auch das irgendwie geschmacklich besser aufzubereiten, ist, glaube ich, immer gut. Für Unternehmen, glaube ich, stellt sich da nochmal eine andere Frage. Wir haben eigentlich einen Standort, der für CO2-Entnahme extrem vorteilhaft ist. Wir haben das Talent hier, wir haben eine gute Prozessindustrie und die braucht man auch, um technisch CO2 zu entfernen. Und da hat bisher ehrlicherweise die Bundesregierung noch nicht so viel gemacht. Wir haben teilweise noch Moratorien zur CO2-Speicherung in einigen Bundesländern. Das ist einzigartig in Europa, dass man tatsächlich Verbote hat, die erst ganz langsam gerade aufgelöst werden, auch gegen großen Widerstand innerhalb der Koalition.
Das wären so Beispiele gewesen, zum Beispiel CO2 in den Boden zu pressen oder
ja,
so. Ne? Mhm.
Was die permanente Speicherung ist, die wir aktuell kennen.
Warum hat Deutschland das, findet das doof oder warum wurde das verboten?
Meine Interpretation davon ist, dass es gewisse Bundesländer gibt, die dann natürlich geologisch bestmöglich das machen können und die sagen, wir wollen jetzt nicht das CO2 der anderen haben. Deswegen, also es ist eine ganz typische, glaube ich, gibt es ja bei vielen anderen Sachen auch. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich ähnlich wie alle Abfalldiskussionen wahrscheinlich, die man so führen kann, sind. Und natürlich gibt es auch berechtigterweise wahrscheinlich auch immer ein gewisses Technologierisiko, wo man sagt, hey, vielleicht habe ich Angst, dass da sich irgendwas verändert, dass wir da was tun. Ja. Hat sich jetzt bisher in Island auch nicht bewährt, wo man das bereits sehr gut macht. Hat sich auch in den USA nicht, wo man das in Südstaaten bereits auch macht, auch nicht bewährt.
Was heißt sich nicht bewährt?
Das hat sich nicht bewahrheitet, sorry. Dass ich jetzt geologisch da irgendwie große Risiken habe. So, das muss man jetzt erstmal aufräumen und da passiert auch gerade schon viel auf der Bundesebene. Da gibt es die Carbon-Management-Strategie, es gibt auch die Langfriststrategie negative Emissionen, die werden gerade bearbeitet und kommen dann auch hoffentlich zur Entscheidung. Aber da müsste man schon mehr tun. Und ich glaube, was zum Beispiel auch helfen würde, wäre eine Integration in den europäischen Emissionshandel. Also es gibt ja einen Parallelmarkt, wo ich wirklich die Erlaubnis kaufe, CO2 auszustoßen. Das ist das, was ich als großes Unternehmen in Europa machen muss, in den regulierten Sektoren. Und da wäre es natürlich hilfreich zu sagen, ich kann auch CO2 entfernen, nicht um sozusagen mehr Ausstoß zu erlauben, sondern auch, weil wir natürlich gucken müssen, wenn wir alle an unser Net Zero hier kommen, irgendwo muss es herkommen, irgendjemand muss es speichern und wenn wir die Kapazität dafür nicht aufbauen, haben wir ein Riesenproblem am Ende der Zeit.
Dieses Thema mit kein Bundesland möchte das CO2 der anderen speichern, finde ich auch total, faszinierend wahnsinnig. Beim Atommüll ist es ja auch ähnlich. Ja. Und ich glaube, nachdem ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, von all den Deponien, die wir in Deutschland haben, Chemie, Sonderabfälle, normale Mülldeponie und so weiter, ich glaube, mit Abstand würde ich am liebsten über eine Atomdeponie wohnen, weil es für alle anderen müsste ich ein ganzes Labor haben, das jeden Tag auf tausende Schadstoffe testet, die dann irgendwie durch die Luft wabern, aus meinen Pflanzen rauskommen oder in meinem Trinkwasser sind. Und wenn ich in meinem Keller ein Atomendlager hätte, bräuchte ich halt wirklich nur einen Geigerzähler. Und wenn der halt anschlägt, dann habe ich wahrscheinlich eher noch Tage bis Wochen bis Monate Zeit, meine Sachen zu packen und abzuhauen. Unfassbar, wie viel Sorge und wie viel nicht bei mir da herrscht. Und ich würde das wirklich begrüßen, wenn es vielleicht zum Thema CO2 oder Klimagas binden, ein bisschen wissenschaftlicher verläuft als mit diesen ganzen anderen Themen in der Vergangenheit. Ja, Wahnsinn.
Ja, es bleibt zu hoffen. Ich glaube, ich würde am allerliebsten über einer CO2-Speicherstelle wohnen, weil
ja,
das
ja,
relativ...
oder so wahrscheinlich.
Also da passiert ja eigentlich gar nichts. Ja,
immer Sprudelwasser aus der Leitung.
Ja. Nein,
was Spaß. Natürlich nicht.
Natürlich nicht, genau.
Ja, 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 also wirklich, wirklich, wenn man sich wirklich mal entscheiden müsste, ist erstaunlich, wie wenig Nachteile es eigentlich hat, wirklich mal sowas zu speichern. Okay, toll. Danke, danke, danke. Eine Frage, die mich interessiert, du bist ja eher ein Wirtschaftswissenschaftler, du kommst aus der Beratung, du bist analytisch, kühl. Wenn da jetzt irgendwelche Apokalyptiker über die Straße laufen und sagen, das Ende ist nah, sind solche Szenarien aus deiner Sicht angebracht und sinnvoll? Oder sagst du, nee, lass uns doch irgendwie auf die Zahlen gucken. Wir haben irgendwie gute Instrumente, die Zukunft ein bisschen noch mitzugestalten und macht jetzt keinen Sinn zu sagen, unsere Enkelkinder wird es nicht mehr geben.
Also ich glaube, unsere Enkelkinder wird es noch geben. Wenn wir aber auf die Zahlen gucken, sind wir mehr als zu spät. Ich glaube, das ist die andere Seite. Ich finde, man muss schon sehr, sehr, sehr positiv und mit sehr viel Fantasie auf die Zukunft schauen, um zu sagen, wir können die ersten wirklich auch schlimmen Folgen des Klimawandels noch abwenden. Da ist eigentlich der Konsensus, das können wir schon jetzt nicht mehr. Und wir merken es ja auch. Ich glaube, man sieht schon, man muss eigentlich da einmal die Nachrichten schauen, um zu checken, dass natürlich Stürme, also Naturkatastrophen häufiger werden. Auch hier, ich bin jetzt gerade vor ein paar Tagen in Frankreich, wir haben jetzt mehrfach die heißesten Tage hintereinander jeden Sommer gehabt, die letzten Jahre. Muss man sich auch mal vorstellen. Also wir sind schon mehr als zu weit gefahren, ohne zu bremsen. Und wir sind auch immer noch nicht am Bremsen. Man darf nicht vergessen, dass wir immer noch mehr ausstoßen als im Vorjahr. Wir sind immer noch auf dem Weg nach oben. Das heißt, diese Kurve hat noch gar nicht angefangen, nach unten zu gehen.
Weswegen für mich auch so ein Geschäftsmodell, wie ihr es habt, so sinnlos ist, das zu kritisieren. Weil es, glaube ich, wer das kritisiert, der sagt sowas wie, wir sollten keine Polizei haben, wir sollten lieber keine Kriminalität haben. Und ich glaube, das ist halt einfach ein wahnsinnig unrealistischer Ansatz zu sagen, so ein Zertifikatehandel ist nur die nächste Form von Greenwashing oder sowas, sondern ich finde das wahnsinnig sinnvoll. Und wenn wir wirklich gesehen haben, festgelegt haben, dass CO2 ein so schädliches Klimagas ist und auf der anderen Seite die Möglichkeit haben zu sagen, wir können Geld investieren, damit weniger CO2 ausgestoßen wird, damit mehr gebunden wird, damit mehr vermieden wird, ist das, finde ich, wahnsinnig realpolitisch und total sinnvoll.
Genau, man muss es, glaube ich, einfach als eine Komponente sehen. Und das ist halt eine Komponente, die auch keiner mehr wegdenkt, der sich mit dem Thema befasst. Die IPCC, alle Wissenschaftler, so wir wissen, es gibt kein Szenario mehr, wo wir es ohne CO2-Entnahme schaffen. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit, also es ist mehr als höchste Zeit, jetzt zu sagen, so wie kommen wir dahin? Wie können wir jetzt sicherstellen, dass wir schnell genug aufbauen? Und du hast recht, ich stimme da vollkommen zu. Ne? Es gibt, glaube ich, oft die Diskussion zu sagen, hey, wir müssen jetzt erstmal super clean alles reduzieren. Was natürlich auch passiert, ist ja nicht so, dass irgendjemand sagt, ich mache das gar nicht. Ich investiere jetzt einfach super viel Geld in Zertifikate, weil es funktioniert auch nicht. Also wird auch keiner unserer Kunden würde das jemals machen. Also dafür ist es zu teuer fast, das richtig gut zu machen. Aber wir müssen halt jetzt parallel anfangen, alle Möglichkeiten, die wir haben, gleichzeitig so gut wie möglich zu kriegen und zwar auch so schnell wie möglich. Und da spielt es einfach eine Riesenrolle, zu sagen, wir fangen parallel an, was auch immer wir können, können wir jetzt tun. Und das ist eben eine, wie ich anfangs gesagt habe, eine Tätigkeit, die auch nicht aufhört, sondern ich werde das für immer weitermachen müssen. Egal, wie gut ich dekarbonisiere, ich habe einen Restsockel an Emissionen, den ich irgendwie loswerden muss. Und wenn wir den nicht loswerden, bringt alles nichts eigentlich. Ja.
Die 10 Millionen Euro in 5 Jahren, wo drin hast du die am meisten investiert? Was sind so die größten Ziele, wo du in 5 Jahren sagst, beim nächsten Podcast mit mir, das haben wir jetzt erreicht mit dem Geld oder mit unserem CESA-Projekt?
Ja, wir hatten also, ich glaube, 2, 3 Hauptpunkte, die wir immer im Auge haben. Das eine ist, wir haben ein unglaublich globales Produkt. Das macht es nicht unbedingt einfacher, ehrlicherweise. Manchmal wünschte ich mir, wir hätten einen super kleinen Nischenmarkt und das wäre total logisch, aber wir haben Kunden von den USA, wo wir wirklich einen signifikanten Anteil unseres Umsatzes machen, bis Singapur, über Middle East. Also wir haben Kunden überall, das funktioniert auch, es ist ein sehr globaler Markt. Das heißt, natürlich müssen wir stetig auch danach wachsen und schauen, wie können wir unsere Kunden vor Ort unterstützen, wie viel muss denn da auch vor Ort sein. Das ist halt ein großes Thema. Wie können wir noch besser sicherstellen, dass unsere Kunden die bestmöglichen Portfolios haben? Das zweite Thema, wie gesagt, Daten. Das ist eine Aufgabe, die nie aufhören wird, dass wir stetig nachkommen müssen, den Markt verstehen müssen, neue Technologien bewerten müssen. Und das natürlich auch immer effizienter tun müssen, um zu schauen, dass wir die Risiken, die da drin stecken, und das sind ja nicht Geschäftsrisiken für uns, das sind ja wirklich auch Klimarisiken am Ende, für uns alle. Denn wenn wir unsere Arbeit nicht gut machen und die falschen Technologien gefördert werden, haben wir alle ein Problem. Das heißt, da tragen wir auch gefühlt zumindest dann auch eine große Verantwortung zu schauen, können wir wirklich sicherstellen, dass das Investment, was über CESA fließt, in die wirklich langfristig wirksamen Technologien läuft. Und der dritte Punkt ist natürlich auch Produkt. Wir können unheimlich viel über das Produkt machen. Der Fakt, dass wir ein sehr gutes Produkt haben, ist auch, glaube ich, das, was uns am meisten unterscheidet. Wir haben wahrscheinlich das reifeste Produkt für große Unternehmen. Da kann man unheimlich viel tun, auch noch, um neue Wege zu finden, gemeinsam zu investieren. Wir arbeiten immer mehr mit unseren Kunden und deren Zulieferern zum Beispiel zusammen, wo wir über diese Skalierbarkeit, die wir eben über unsere Technologie haben, deutlich schneller, deutlich größere Investments zur Verfügung stellen können, die dann auch direkt in CO2-Einnahme fließen können. Gleiches gilt zum Beispiel auch für Private Equity Unternehmen, die ihre Portfolio-Unternehmen mit an Bord holen. Und da spielt einfach Technologie eine riesige Rolle. Am Ende ist, glaube ich, aus einer wirtschaftlichen Sicht, Klimawandel zu stoppen, ist vor allem ein Koordinationsspiel. Ich muss vor allem verstehen, wie kann ich Supplier zusammenkriegen? Wie kann ich global meinen Impact verstehen? Wie kann ich gucken, dass ich die Ressourcen möglichst gut bündel? Und da spielt natürlich Digitales eine riesige Rolle, das möglichst effizient zu machen.
Ich habe jetzt mit meinen Ohren zugehört, was du erzählt hast. Die Leute zu Hause haben mit ihren Ohren zugehört, was du erzählt hast. Aber noch einmal zusammengefasst, was sind die drei Bullet Points, die jemand aus unserem Gespräch heute mitnehmen sollte, damit wir nochmal ganz klar in unseren Ohren das haben, was du sozusagen eigentlich platzieren wolltest?
Genau. Das Erste, was wichtig ist, und ich wünschte, jeder auf der Welt versteht das, wir werden langfristige CO2-Einnahme brauchen. Es gibt keinen Weg vorbei am Klimawandel und auch keinen Weg dadurch, ohne dass wir CO2 entfernen. Zweite wichtige Nachricht ist, viele der Technologien sind bereits verfügbar. Wir müssen dafür sorgen, dass Unternehmen effizient in die besten investieren. Das Dritte ist, es ist kein Spiel, das man alleine spielt. Ich muss schauen, dass ich meine Zulieferer, meine Kunden, meine Portfolio-Companies oder auch meine Investoren mit an Bord hole. Und da kann nur digitale Technologie die richtige Skalierbarkeit bieten, um das erfolgreich zu machen.
Das ist natürlich tatsächlich eine Task, die du wahnsinnig gut beherrschst und da, wo man vielleicht auch deine Beratervergangenheit erkennt, dann wirklich zu sagen, ich habe eine Aufgabe, ich muss 3 Bullet Points liefern, ich liefere 3 Bullet Points. Also wirklich großes Lob, hast du sehr schön gemacht. Magnus, hab tausend Dank für deine Antworten und die Insights. Ganz viel Erfolg für euer weiteres Wachstum. Vielen Dank dafür, dass ihr Risiko, Aufwand, Lebenszeit dafür einsetzt, dass es möglichst einen positiven Impact auf die Entwicklung des Klimas habt. Dankeschön.
Danke dir, Christoph.
Habt ihr zu Hause auch vielen Dank fürs Einschalten. Die nächste Folge kommende Woche wird natürlich auch wie immer sehr gut werden. Also mein Tipp, jetzt auf Abonnieren klicken und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße. Kommt gut durch die Woche von
Magnus
und von Christoph. Bis bald, ciao.